Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Áldozott az Isten vár. Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom am heutigen Montag. Und wieder informieren wir Sie in Vorbereitung auf die internationale eucharistische Kongress. Wie Sie am Anfang gehört haben, haben Sie die offizielle Hymne gehört auf Ungarisch am Ende der Sendung. Werden Sie es dann auf Englisch hören. Nun, was ist zum Text zu sagen von dem Lied? Kat.net titelt so: Christus, unter dem Zeichen von Brot und Wein hast du uns Erlösung geschenkt. Die offizielle Hymne des 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Ungarn nähert sich dem Geheimnis der Eucharistie. Christus, unter dem Zeichen von Brot und Wein hast du uns Erlösung geschenkt. Diese Worte finden sich in der offiziellen Hymne der Internationalen Eucharistischen Kongresses, der am 5. bis 12. September 2021 in Ungarn stattfinden soll. Papst Franziskus hat für die große Schlussmesse sein Kommen angekündigt, wie wir schon ein paar Mal sie darauf hingewiesen haben. Die Hymne nähert sich weiter an das Geheimnis der Eucharistie an. Gottes eigener Sohn, Mariens süßes Kind, einer wie wir, von schlichter Geburt. Er schultert sein Kreuz, um es zu tragen. Er vergießt sein unendlich wertvolles Blut. Preisen wir den Leib unseres Heilens, der in der gebrochenen Hostie erhoben wird. Wenn die Worte gesprochen werden, iss dieses Brot, trink aus diesem Kelch. Neben dem spirituellen Aspekt, der direkt ins Zentrum der katholischen Glaubensgeheimnis zielt, greift die bisher auf Ungarisch und Englisch vorliegende Hymne noch weitere Themen auf. Punkt 1. Internationalität. Ost und West besingen den Triumph des Herrn. Lass jede Nation dieses von Gott stammende Sakrament teilen. Punkt 2. Naturbezug. Lasst unsere Seelen Seen und Brunnen sein, die das Licht von oben spiegeln. Lasst das Gotteslob in den Bergen widerhallen. Lasst jedes Herz zu einer Blume werden auf dem Altar der Erde. Punkt 3. Bezug zur ungarischen Geschichte. Verwaiste Nation des heiligen Stephanus, beuge dein Haupt und dein Knie. Vertraue dem göttlichen König noch viel mehr als jener König von Ungarn. Bleib treu auch in Drangsal. Vertraue deine Hoffnung und Ängste Christus an. Das Kreuz war 1000 Jahre lang eine Säule dieser Hoffnung. Lass es weiterhin der Schlüssel zu einer besseren Zukunft sein. Text und Melodie der Hymne wurde bereits 1938 für den damals 32. Internationalen Kongress in Ungarn verwandt. Ich zitiere: Am Vorabend des Zweiten Krieges, Zitat Ende, wie der ungarische Kardinal Peter Ördö in einem Interview erläutert. Dieses Interview können Sie dann, beziehungsweise dieses Video können Sie dann auf unserer Webseite anschauen mit deutschem Untertitel. Im Zweiten Weltkrieg und im Kommunismus hätten die Ungarn Kraft aus diesem Lied geschöpft, so erklärt er. Doch dieses Lied lebe auch heute weiter, sei auch schon bei einer großen Messe mit Papst Franziskus gesungen worden. Ich zitiere: Die Botschaft dieser Hymne ist auch heute noch aktuell, da Christus alle Völker in brüderlicher Liebe vereinen und umarmen möchte. Zitat Ende. Die Hymne können allen, sogar den Jüngsten und den Entferntesten, zu Herzen gehen. Christus wolle alle Völker zusammenbringen. Die Hymne war für den diesjährigen behutsam neu orchestriert wird. Sie bildet in einer Orchesterspiegelung auch die Hintergrundmusik für den offiziellen Image-Video zum Eucharistischen Kongress, der die Bekehrungsgeschichte von drei verschiedenen Jugendlichen erzählt. So machen wir hier eine Musikpause und dann noch ein Text zu diesem Thema. Müssen der Welt den Weg zeigen. Robert Sarah wurde in einem kleinen chinesischen Dorf in eine Stammesfamilie hineingeboren. Im Alter von 11 Jahren kündigte er an, sein Leben dem Dienst Gottes zu widmen. Mit 34 Jahren wird er der jüngste Bischof der Kirche. Lerne seinen Leben kennen. Das ist ein Text, was zum 51. oder 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses ist. Robert Sarah wurde im Juni 75 Jahre alt und legte gemäß kanonischem Recht seinen Rücktritt als Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramenten Ordnung vor. Papst Franziskus hat es angenommen. Danach schrieb der Kardinal von Guinea auf seiner Twitter-Seite: Ich bin in Gottes Händen. Der einzige Fels ist Christus. Wir sehen uns bald in Rom und anderswo. Zitat Ende. Bedrohungen. Kardinal Sarah ist unter anderem für seine konservativen Angesicht und seine starke Meinungsbildung bekannt. Auf der Familiensynode vom 2015 bezeichnete das guineische Kirchenoberhaupt die Genderideologie und den islamischen Fanatismus als die beiden größten Bedrohungen der heutigen Zeit, da sie das Fundament der Menschheit, die Familien, angreifen. Ich zitiere: Was im 20. Jahrhundert der Faschismus und der Kommunismus waren, sind heute die westlichen Ideologien der Homosexualität und der Abtreibung sowie der islamische Fanatismus. Zitat Ende, sagte er. Robert Sarah betont im Jahr 2020 in seinem Buch Aus der Tiefe des Herzens die Bedeutung des Zölibats. Die eventuelle Möglichkeit, verheiratete Männer zu weihen, sei eine pastorale Katastrophe, nebst eben den Ideologien und der Homosexualität sowie islamischer Fanatismus ein ekklesiologisches Chaos, eine Verwischung der Auslegung des Priestertums. Zitat Ende. Er meinte, dass die Abschaffung der priestlichen Ehelosigkeit die Berufungskrise nicht lösen würden. Ich zitiere: Die Mangel an Pastoren in evangelischen Gemeinden, die die Ehe von Kirchenmännern anerkennen, beweist das genaue Gegenteil. Die Krise der priestlichen Berufung ist die Krise des Glaubens, wo das Evangelium gepredigt wird und man nach all seinen Regeln lebt, mangelt es nicht an Priestern. Zitat Ende. Todesliste. Robert Sarah wurde 1945 in Urus, Guinea, als Sohn einer animistischen Stammesfamilie geboren. Das Sakrament der Taufe empfing er im Alter von 2 Jahren durch den Dienst eines Missionspriesters. Im Alter von 11 Jahren erklärte Robert, dass er sein Leben dem Dienst Gottes widmen wollte. Seine Verwandten standen dem Ungläubigen gegenüber. Ich zitiere: Ein schwarzer Junge kann kein Priester der katholischen Kirche werden. Zitat Ende. Doch er verlässt sein Heimatdorf mit seinem kleinen Bündeln und damit beginnt ein abenteuerliches Leben. Armut, Distanz zur Familie, später der Unabhängigkeitskrieg, der seine Heimat verwüstet, die marxistische Diktatur und damit die militärische Verfolgung. Er hat auf mehreren Kontinenten studiert, auf der Elfenbeinküste, in Frankreich, Guinea, Senegal, Rom und Jerusalem. Robert Sarah wurde am 20. Juli 1969 zum Priester der Diözese Cancri geweiht. 10 Jahre später wurde er vom heiligen Papst Johannes Paul II. Zum Bischof ernannt. Sarah war damals erst 34 Jahre alt und damit der jüngste Bischof der katholischen Kirche. Gegenüber der kommunistischen Diktatur von Sekou Touré bewahrte er erfolgreich die Unabhängigkeit seiner Kirche und widersetzte sich mehrmals der Staatsmacht. Wegen Widerstands kam er auf die Todesliste, zu seiner Festnahme kam es jedoch nicht. Erstrangige Berufung. Gott zu den Menschen bringen. Ab 2001 war er Sekretär der Kongregation für Evangelisierung der Völker und anschließend Präsident des päpstlichen Rates Cor Unum. Am 20. November 2010 machte ihn Papst Benedikt XVI. Zum Kardinal und am 23. November 2014 wurde er von Papst Franziskus zum Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung ernannt. Der Kardinal von Guinea, der Französisch, Italienisch und Englisch spricht, ist eine prominente Persönlichkeit der römischen Kurie. Ein starker Vertreter der traditionellen katholischen Lehre und Unterstützer des Schutzes der Sexualmoral und das Recht auf Leben und der Verurteilung des islamischen Radikalismus. Er äußert sich regelmäßig zu Problemen, die die Welt und die Kirche betreffen. Kardinal Sara kritisierte den kirchlichen Trend, was von der Presse oft als Kritik an Papst Franziskus angesehen wurde, obwohl es nicht so gemeint war, der sich vollständig in der Diskussion politischer und sozialer Frage vertiefte und dabei die primäre Berufung vergaß, Gott zu den Menschen zu bringen. Die Kirche verfolgt eine zu horizontale pastorale Praxis. Wie kann man von den Menschen erwarten, dass sie an Gott denken, während sich die Kirche ständig mit sozialen Fragen beschäftigt? Der Weg der Selbsthingabe. Robert Sara spricht oft auch von der europäischen Wertekrise. Zur letzteren sagt er, ich zitiere, der Atheismus stammt hauptsächlich aus dem erhöhten Individualismus des europäischen Menschen. Das als Gottheit betrachtete Individuum neigt dazu, in seiner Sehnsucht nach immer mehr Autonomie und absoluter Unabhängigkeit Gott zu vergessen. Zitat Ende. Bei einer anderen Gelegenheit äußerte er sich wieder zu diesem Thema, als er feststellte, ich zitiere, diejenigen, die aus ihrer eigenen Tradition, Kultur und Religion stammende Werte leugnen, sind zu Vernichtung verurteilt, weil sie ihre Motivation, ihre Energie verlieren und nicht mehr für den Schutz ihrer Identität kämpfen wollen. Zitat Ende. Robert Sara meinte in seinem Interview mit dem Portal Aletheia, nicht die Kirche selbst sei in Krise, sondern wir selbst. Junge Menschen, die die Wahrheit und das Gute suchen, werden auf sich allein gestellt. Ich zitiere, und wer in der heutigen Welt alleine bleibt, dessen Glauben, christliche Werte und Hoffnung werden von Haien zerfleischt. Zitat Ende. Die Kirche, fügte er hinzu, muss den Menschen die Möglichkeit zurückgeben, auf Christus zu schauen. Er sprach auch für die Verantwortung der Bischöfe. Laut dem Kardinal, ich zitiere, wenn der Hirte die Herde verlässt, wird sie den Wölfen in die Hände fallen. Und dann muss der Hirte vor Gott, den Hirten der Hirten, Rechenschaft ablegen. Zitat Ende. Außerdem fügt er hinzu, ich zitiere, die Angst ist die große Schwäche der heutigen Kirche. Deshalb wagt die Kirche nicht, Widerstand zu leisten und sich der Flut zu stellen, um der Welt den Weg zu weisen. Zitat Ende. Eines zählt, Gott zu suchen und zu finden. Die Presse hat sich mehrmals damit beschäftigt, dass Kardinal Sara daran arbeitet, eine Art konservativen Machtblock gegen Papst Franziskus aufzubauen. Der Kardinal gab im März ein Interview an Il Figlio, in dem er Spekulationen, er sei der Feind des Papstes, zurückwies. In seinem ersten Interview nach der Pensionierung nannte er das alles Unsinn. Kardinal Sara sprach auch darüber, wie ihn die Feindseligkeiten innerhalb der Kirche betrübten. Er sagte, ich zitiere, ich glaube nicht, dass der Kampf zwischen Progressiven und Konservativen innerhalb der Kirche interpretiert werden kann. Das sind politische und ideologische Kategorien. Und die Kirche ist kein politisches Schlachtfeld. Wichtig ist nur, dass wir Gott nicht, dass wir Gott noch tiefer suchen, empfinden und demütig niederkriegen, um ihn anzubeten. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Schluss hören Sie dann jetzt die Hymne zum Internationalen Kongress, diesmal auf englischer Sprache. Danach kommt noch die Sendung Opus Dei. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bis spätestens am Freitag in der Nachrichtensendung.
Sing the triumph of the Lord, cries of every generation, praising Him with one accord. Christ our Savior, here to guide us, having shed the life of man, in communion.
Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Die natürlichen Tugenden verlangen von uns ständige Anstrengung, denn es ist nicht leicht, angesichts lang anhaltender Situationen, die die eigene Sicherheit zu gefährden scheinen, sich selbst treu zu bleiben. Ihr seht das bei einer so kristallklaren Eigenschaft wie der Wahrhaftigkeit. Ob es stimmt, dass sie nichts mehr gilt, dass sie den Halbwahrheiten und den Winkelzügen endgültig das Feld räumen musste? Man fürchtet die Wahrheit und flüchtet sich deshalb als erbärmliche Ausrede in die Behauptung, keiner sage sie, niemand lebe nach ihr, jeder heuchele und lüge. Zum Glück ist es nicht so. Es gibt viele Menschen, Christen wie Nichtchristen, die statt ihren Mantel nach dem Wind zu hängen, bereit sind, um der Wahrheit willen, sogar ihre eigene Ehre und ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen. Weil diese Menschen die Aufrichtigkeit lieben, sind sie auch fähig, einen Irrtum zu berichtigen, wenn sie ihn merken. Dazu sind die unfähig, die auf die Lüge bauen und Wahrheit nur als den Deckmantel ihrer Unredlichkeit begreifen können. Wenn wir wahrhaftig sind, werden wir auch gerecht sein. Gerne würde ich über die Gerechtigkeit ausführlicher sprechen, aber ich muss mich jetzt darauf beschränken, nur einige wenige Züge hervorzuheben, ohne das Ziel unserer Überlegungen aus dem Auge zu verlieren, nämlich auf dem festen Fundament der natürlichen Tugenden ein wirkliches, echtes Leben aus dem Glauben aufzubauen. Gerechtigkeit heißt, jedem das Seine zu geben. Aber mir scheint, dass das nicht genügt. So viel einer auch verdienen mag, immer muss man ihm noch mehr geben, denn jede Seele ist ein Meisterwerk Gottes. Der schönste Ausdruck der Liebe besteht darin, sich in der Gerechtigkeit großzügig zu übertreffen. Oft unauffällig, aber im Himmel wie auf Erden fruchtbar. Denn wenn auch die Mitte oder das rechte Maß Merkmale sittlicher Tugend sind, dürfen wir diese Begriffe doch nicht so missverstehen, als ob damit die gewöhnliche Mittelmäßigkeit, das sich zufrieden geben mit der Hälfte des Erreichbaren gemeint wäre. Die Mitte zwischen dem zu viel und dem zu wenig ist vielmehr ein Gipfel, den die Klugheit uns als das Optimum erkennen lässt. Ebenso wenig gibt es ja Mittelmäßigkeit bei den göttlichen Tugenden. Man kann nicht zu viel glauben, zu viel hoffen, zu viel lieben. Es ist gerade die grenzenlose Liebe zu Gott, die sich über unsere Mitmenschen in einem Strom der Großzügigkeit, des Verständnisses und der Nächstenliebe ergießen soll. Maßhalten heißt Herr über sich selbst sein. Nicht alles, was wir leibhaft oder seelisch empfinden, darf uns in einem ungezügelten Strom fortreißen. Ich muss wissen, dass ich nicht alles darf, was ich kann. Wohl ist es bequemer, sich von den sogenannten natürlichen Trieben fortschwemmen zu lassen, aber am Ende des Weges steht nur das traurige Alleinsein mit dem eigenen Elend. Wie viele wollen ihrem Bauch, ihren Augen, ihren Händen nichts versagen und weigern sich auch nur hinzuhören, wenn man zu ihnen von Reinheit spricht. Die Zeugungskraft, eine Gabe Gottes zur Teilnahme an seiner Schöpfermacht und in sich erhaben, missbrauchen sie als ein bloßes Werkzeug im Dienste ihrer Ich-Sucht. Doch ich rede nicht gern über die Unreinheit. Ich will vielmehr die Früchte der Mäßigung betrachten und den Menschen als wahren Menschen sehen. Das heißt, unbeeindruckt von wertlosem Geglitzer und nicht verhext von ihm wie eine Elster. Ein solcher Mensch kann auf das verzichten, was seiner Seele schadet. Und er weiß, dass er damit nur scheinbar ein Opfer bringt. Denn ein Leben in Opfergeist befreit ihn von vielen Fesseln und lässt ihn im Innersten seines Herzens die ganze Liebe Gottes auskosten. Dann gewinnt das Leben die Farben wieder, die die Unmäßigkeit verdunkelt hatte. Sich um andere kümmern, eigenes teilen, Aufgeschlossenheit für das Große werden wieder möglich. Durch solches Maßhalten wird die Seele nüchtern, bescheiden und verständnisvoll. Leicht und wie selbstverständlich neigt sie zu einer Zurückhaltung, die anziehend ist, weil sie die Herrschaft des Verstandes spüren lässt. Maßhalten bedeutet nicht Einengung, sondern Weite. Die Einengung liegt vielmehr in der Maßlosigkeit, denn da wirft sich das Herz selbst weg, jämmerlich verführt vom erstbesten blechernen Lärm.